I am going to be dead by the end of the night.
Ah, jeez, how many dudes do you need?
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like to shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen! Wir haben heute eine Serie dabei. Wie immer am Anfang eingeworfen, wir sind ein nicht spoilerfreier Podcast. Ihr solltet die Serie also gesehen haben. Oder nicht, dann lasst euch gerne spoilern. Und auch wie immer, wir haben vorher nicht miteinander gesprochen. Und wissen nicht, wie die andere die Serie oder den Film fand. Aber erstmal, was haben wir denn heute dabei, Anne?
Wir sprechen heute über The Residence, eine Netflix-Serie.
Ja.
In 8 Episoden.
Richtig. Crime-Comedy-Drama-Serie.
Das ist gut, dass du damit anfängst. Ich hatte mir auch aufgeschrieben: Murder-Mystery-Comedy-Crime-Satire-Fragezeichen.
Mhm. All of the above. So, genau. Mhm.
Kann man sich jetzt schon fragen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Merkmal ist.
Wenn die Suche nach dem Genre so abläuft, ja, ist das ein größeres Fragezeichen. Aber wie immer, das erste Fragezeichen kommt ja hier nach der Frage, wie hat's dir denn gefallen, Anne?
Okay, das wird heute eine besondere Folge.
Yes, ja. Warum?
Weil Lisa und ich haben den Deal, dass wir Filme, aber vor allem Serien, die man nicht ertragen kann, nicht zu Ende gucken muss.
Das wird eine besondere Folge.
Und das hatten wir noch nie. Ich glaube, bei Ripley waren wir beide. Ah nee, bei Ripley bist du, glaube ich, kurz vor knapp ausgestiegen. Und ich glaube, in der finalen Staffelfinalfolge habe ich die letzten 20 Minuten nicht mehr ertragen.
Ja.
Aber ich glaube, ich muss sagen, wie es ist. Es sind 8 Folgen von The Residence und ich habe 2 geschaut.
Wow.
Und mich dann bewusst dagegen entschieden, meine Lebenszeit damit weiter zu vergeuden. Ich habe es nicht ertragen. Ich finde es grauenvoll. Und ich kann auch gleich gerne bei Interesse erzählen, warum.
Ja, schaue ich mal, ob ich da jetzt Interesse dran habe. Natürlich, ich finde es super. Weil es ist genau, wie du sagst, Staffel 1, Ripley, hatten wir die umgekehrte Situation. Du hast weitergeschaut, weil du dich verpflichtet gefühlt hast und hast die letzten 20 Minuten vorgespült. Das von dir weggespült, ja.
Richtig.
Und ich weiß nicht mehr, ob ich es bis zum Midpoint geschafft habe, also Folge 4 oder nach 3. Ich glaube ja, ich habe es, glaube ich, gerade so bis Folge 4 geschafft und dann nicht mehr.
Okay.
Von daher liebe ich jetzt schon, dass es einmal andersrum jetzt ist. Weil ich hatte nämlich die ganze Zeit das Gefühl von, auch Folge 2, boah, nee, komm, kannst du nicht machen. Hätte ich natürlich machen können, wir haben ja den Deal. Ich habe da überlegt, spule ich jetzt vor? Ich habe dabei ein paar andere Dinge dann gemacht.
Aha.
Aber ich habe es bis zum Ende geschaut. Aber vor allem
aber nicht, weil du es so sensationell gut
nein,
findest.
Nein, weil ich versuchen wollte
das beruhigt
zu verstehen.
Mich jetzt ein bisschen.
Ja, nein, okay. Gott, nein. Also, ja, nein, gar nicht.
Das beruhigt mich.
Ich hatte, glaube ich, die Neugierde von, wo seid ihr jetzt so falsch abgebogen? Was sind die Gründe? Tatsächlich passiert dann doch ab Midpoint was es ein bisschen mal besser macht, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, Gott sei Dank habe ich weitergeguckt. Und Folge 8 war sehr viel von mir so, oh Gott. Vor allem, nein, stimmt, pass auf, Folge 8. Und ich so, bitte, bitte sei nicht so lang, bitte sei auch nur eine Stunde. 1 Stunde 27 und ich habe laut geflucht.
Wow.
Und da war ich aber so von, ja, ich möchte jetzt schon noch wissen, wer es war. Also bei Folge 7 war ich dann auch nicht mehr ausgestiegen. Aber ich sag mal so, hast du auch nichts verpasst. Viel zu lang, Folge 8.
Das beruhigt mich wirklich so sehr, weil ich ein bisschen, also es wäre auch voll okay gewesen, wenn du gesagt hättest, das ist die beste Serie seit langem, die du gesehen hast. Das wäre dann auch eine spannende Folge heute für uns beide gewesen. Aber natürlich, Ich bin jetzt ganz offen und ehrlich. Bitte. Man hat natürlich immer das Gefühl, wenn man irgendwas nicht mag und andere feiern das so, dass man so der einzige Geisterfahrer ist. Dass man sich denkt, warum, vielleicht bin ich zu doof, vielleicht verstehe ich nicht, wie genial das ist. Ja, ich bin blind dafür, dass das ein Meisterwerk ist, bla 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 bla. Man sucht das ja immer bei sich.
Ja.
Und darum bin ich insofern total beruhigt, dass wir dann doch zumindest ein ähnliches Empfinden haben. Mhm. Und ich bin einfach, ich muss es sagen, ich bin älter als du. Und ich bin über 40, du noch nicht. Und ich sag dir, das ist eine Schwelle, wenn man die übertreten hat, ja, dann steht man ja gefühlt mit einem Bein im Grab. Und ich habe keine Zeit mehr, schlechte Serien zu Ende zu gucken, schlechte Bücher zu Ende zu lesen. Ich mache das nicht mehr. Das ist meine Lebenszeit, die gibt mir doch auf dem Totenbett, auf dem Sterbebett, gibt mir die doch keiner wieder, die ganzen Staffeln, durch die man sich dann gequält hat. Ja,
da hast du recht.
Darum,
ich ärgere mich jetzt.
Ich war wütend, ich war schlecht unterhalten und ich habe, und das hat mir ja auch häufig, dass man sagt, ja, die ersten zwei Folgen sind ein bisschen mau, aber ab Folge 27 wird es richtig gut. Mhm. Wo ich mir denke, ja, ist aber too late. Das ist dann einfach zu spät. Ich habe zwei Folgen komplett geguckt und auch nicht mit Second Screen, ich habe auch nicht gebügelt nebenbei. Zwei Folgen hatte diese Serie meine volle Aufmerksamkeit und ich habe sie nicht ertragen und darum habe ich dann ausgemacht.
Das finde ich sehr gut.
Und auch nicht wieder angemacht. So.
Sehr gut. Ich ärgere mich jetzt. Ich hätte mir das auch sparen können.
Nee, du musst mir jetzt erzählen, wer es war.
Lily Shoemaker. Die Social.
Wer ist Lily Shoemaker?
Ja, genau. Die Social Secretary. Die blonde Frau, die nicht zur The Residence gehört, sondern dann immer mit dem. Okay. Also natürlich im Gedanken, also relativ simpel im Gedanken dessen, dass halt diejenige Person, die nicht sich zugehörig fühlt zu diesem ganzen Residence-Konstrukt, am Ende dann die Mörderin ist, ne?
Warst du überrascht und wenn ja, positiv oder negativ?
Ich war sauerst, weil ihr Motiv geäußert wurde von Cordelia Cupp, nachdem sie, glaube ich, gesagt hat, sie war's. Und ich finde es nicht korrekt, wenn dann, Kai aus der Kiste mäßig, hier übrigens, das ist der Grund, warum. Weil sie findet nämlich, ich weiß nicht, am Ende der siebten Folge, ich habe keine Ahnung, ich kann die Folge nicht gut auseinanderhalten. Auch ein Problem. Jedenfalls, sie findet ziemlich als letzten Schritt, bevor sie sagt, okay, ich glaube, ich kann es jetzt lösen, findet sie doch noch die Tagebücher von A.B. Winter. Mhm. Und da ist eine Liste drin. Und diese Liste gibt ihr dann Aufschluss über das Motiv für Lily Shoemaker. Im Grunde irgendwie ist mit dem Geld nicht umgegangen. Ich muss sagen, ich habe dabei Second Screen gemacht, dann habe ich es knapp verpasst. Also ich habe kurz nicht hingehört, weil ist das Auflösen? Ist die Auflösung? Mir wird gerade präsentiert, wer die Mörderin ist und ich höre dann doch trotzdem nicht so ganz genau hin, weil ich denke so, mein Gott, eine Stunde 27, diese verdammte Folge hier, ich redet jetzt seit 45 Minuten um den heißen Brei. So, jedenfalls, du kannst ja nicht, die findet den letzten Clou und das gibt dir dann einfach das Motiv quasi in die Hand und hätte sie nur bei Folge 1 schon gecheckt, guck mal, es fehlen hier offensichtlich, alle reden von seinen Tagebüchern, die sind hier nicht. Oh, der Mann hat die Bibliothek am meisten geliebt. Vielleicht gehe ich da mal rüber. Zack, wäre die ganze Serie vorbei gewesen. Und dann kommt sie da halt erst drauf am Ende. Dann steht da das Motiv drin. Wir konnten uns das ja nicht erschließen, weil wir das Motiv nicht kannten. This is bad writing. Das ist nicht how you do it. Alle müssen ein Motiv haben, alle müssen es gewesen sein können. Und dann musst du darauf kommen. Aber du kannst nicht eine Person Also, du kannst das Motiv ja dann nicht als letzten Clou so hinwerfen und dann wird das Motiv wird auch noch revealed, zusammen mit, warum sie es getan hat. Also, sie ist es und warum. No. Mhm. No. War auch sehr
Ich habe gerade das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht.
Du hast alles richtig gemacht. Ich ärgere mich jetzt gerade einfach total, ich weiß auch nicht warum gerade.
Nee, das ist voll toll, weil dann kannst du mir ein bisschen was erzählen und dann ist diese Folge von schon gesehen nicht nur 8,5 Minuten lang.
Ja, das ist richtig. Doch schön. Aber du kannst mir auch natürlich, bitte erzähle mir doch sehr gerne, was dich in diesen zwei Folgen schon so kolossal gestört hat oder was nicht funktioniert hat, was du alles nicht gefühlt hast vermutlich.
Ja, sehr gerne.
Dass du ausgeschaltet hast.
Ich habe mich, voll gefreut auf The Residence. Ich habe mich gefreut, vor allem auch, und da müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, weil The Residence unter der Dachmarke Shonda Rhimes läuft.
Shonda Land.
Shonda Rhimes ist eine fantastische, Autorin, Kreatorin, Produzentin. Diese Frau hat ein riesengroßes, kreatives Hirn und hat uns fantastische Serien geschenkt. Und eigentlich ist Shonda Rhimes, finde ich, ein Label für gut geschrieben, gut geplottet, gute Unterhaltung, gut gemacht.
Oh yes.
So. Dann mochte ich ja total die Idee, dass es ja im Grunde wie Cluedo ist.
Ja.
Also ich liebe ja dieses Spiel.
Mhm.
Also allein irgendwie für den Satz, es war Oberst von Gatow mit der Rohrzange im Musikzimmer. Ja. Ja, ich liebe einfach dieses Spiel. Und ich mag auch Krimis und ich mag miträtseln. Und hey, White House, cooles Setting. Also da war ja viel bereitet, was Freude hätte machen können. Und, ach so, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, A.B. Winter, also derjenige, der in, ich habe es mir aufgeschrieben, Minute 2 bereits tot ist, super gut. Also wir haben schnell den Mord, man wird da nicht irgendwie lange auf die Folter gespannt. Der Mann ist in Minute 2 tot und es ist der Schauspieler aus Breaking Bad und immer, er wird für mich immer, immer, immer verbunden sein mit Los Boyos Hermanos, also mit dieser Chicken Kette aus Breaking Bad. Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Ehre, wem Ehre gebührt. Der Schauspieler heißt Giancarlo Esposito und er ist großartig, aber er ist in Minute 2 bereits tot. Also nicht er, sondern seine Figur, die er spielt. Aber es ist ja auch eine sehr verschachtelte Struktur. Also das ist, wir haben Rückblenden, weil wir sind auch bei so einem wie nennt man das, Kongressanhörung, also bei so einem Untersuchungsausschuss.
Untersuchungsausschuss, also die, vielleicht am
so.
Ersten, ja.
Und dann wird vorgesprungen, zurückgesprungen, zur Seite gesprungen.
Ach Gott, es wird so viel gesprungen.
Es wird sehr viel gesprungen, es wird sehr viel geredet. Also ich meine, fair enough, das ist in Krimis häufig, dass es Talking Heads sind, die, wo waren sie gestern Abend zwischen 16 und 17 Uhr? Das sind ja so die klassischen Krimi-Fragen. Also das per se hätte mich, glaube ich, jetzt nicht schon abgeschreckt. Natürlich ist es auch cool. Ich sehe gerade, ich habe relativ viel auf der Ist-Cool-Liste. Kylie Minogue
ja,
ist cool.
Ja, ist auf der Cool-Liste.
Die echte.
Ja.
Die ist auf der Cool-Liste. Die echte Kylie Minogue spielt damit, weil sie spielt sich, also Kylie Minogue.
Ja.
Sie singt im Weißen Haus, wo man sich denkt, okay, wow, also da war schon einiges Schönes dabei. So. Auch die Kamera. Also in der ersten Folge gibt es eine Kamerafahrt, kann man es glaube ich gar nicht nennen. Ich würde es eher Sturzflug nennen. Das erinnert mich total an Gaming. Also wie man in diese unterschiedlichen Räume reinzischt, raus, um die Kurven fliegt. Das war eine Gaming-Experience. Mega cool. Also Kamera, Bildgestaltung. Mega toll, Setting toll und so weiter und so fort. So. Was mich gekillt hat, war die Inszenierung.
Mhm.
Und zwar, dass es fing schon an mit Harry Hollinger, wo ich mir dachte, oh, der spielt schon sehr drüber, okay, soll vielleicht eine Satire sein oder wir haben ja eben schon überlegt, was ist denn da eigentlich das Genre, aber den fand ich auch für eine Comedy schon, es ist ja keine Sitcom, aber den fand ich extrem drüber und den Stecker gezogen hat mir dann letztendlich die Köchin, die ich völlig drüber fand und entschlossen auszuschalten, habe ich mich, als in Folge 2 diese Sexattacke des australischen, der Außenminister mit der Köchin. Also das war einfach so, ich saß da und habe mir das angeguckt und ich glaube nichts davon. Also es baut so eine Distanz zu mir auf, völlig comichaft überzeichneten Figuren, wie die inszeniert waren, ich fand das nicht cool, ich fand das nicht lustig, ich habe da nicht angedockt, es hat mich abgestoßen. Und jetzt möchte ich eine ganz steile These formulieren.
Bitte.
Weil ich habe die Befürchtung, nee, Befürchtung ist das falsche Wort, ich könnte mir vorstellen, wenn ich The Residence als Roman gelesen hätte, der Film in meinem Kopf, ich glaube, der hätte mir gefallen. Also nochmal, ich mag das Setting, ich mag Murder Mystery. So in meinem Kopf, vor meinem geistigen Auge, wären diese Figuren, die sicherlich auch in einem Roman als schrullig beschrieben sind oder als skurril, die wären aber nicht so ausgebrochen und die wären nicht so drüber gewesen wie in dieser Inszenierung. Ich glaube, als Roman hätte ich das geliebt, weil in meinem Kopf ein Film abgelaufen wäre, den ich ja inszeniert hätte,
ja,
und der mir gefallen hätte. Aber die Inszenierung von dieser Netflix-Serie hat mich gekillt. Ist es nachvollziehbar?
Ja, das ist es. Also für mich das Schlüsselwort Distanz. Also auf ganz vielen Ebenen sind ganz viele Entscheidungen getroffen, die alle zu Distanz führen. Und ich ließ mich an, die Inszenierung. Und ich habe mich halt schon gefragt, wie sah das Drehbuch aus? Weil es ist nicht nur diese, also auf ganz vielen Ebenen, du hast dieses überinszenierte Lustige, also was, wo du denkst, das ist ja Satire, das ist ja, kann man ja nicht ernst nehmen, das sind ja keine tatsächlichen Menschen, das sind ja keine Figuren. Mhm. Ich docke ja auch an niemanden an, mir wird ja niemand irgendwie emotional gereicht, mit Nöten, Sorgen, Gründe für Motive, alles nicht. Also das einmal auf der Humorebene, also satirisch, dieses unglaublich hohe Schnitttempo, und dazu muss man vielleicht wissen, ich liebe schnelles Erzählen, ich liebe verschachtelte Struktur, fragmentarisch erzählen, ich liebe es. Und ich dachte, wenn, also ich bin jetzt nicht eine generelle Messlatte, aber wenn ich denke so, Leute, ist ein bisschen schnell hier alles, dann, das passiert mir nicht so oft, ich sag's mal so. Und zwar Tempo im Sinne von auch, vielleicht ist das auch noch so ein Ding. Es sind einfach ganz viele, viel zu viele Dinge auf einmal passiert. Deswegen, es sind alles immer zu viele Sachen. Es ist Crime, es ist Satire, es ist Mystery, es ist irgendwie eine Hommage an Cluedo, es ist eine Hommage an Hercule Poirot, es ist Cluedo. So, das ist einfach ein bisschen viel. Nimm mal nur die Hälfte. Da bist du einfach schon, da wirst du schon durch die Gegend geschmissen und weißt nicht, was du jetzt fühlen sollst, mit welchem Genregefühl du gucken sollst, weil dafür sind Genre auch da, dass du dich eben in einen gewissen Korridor begebst und in dem ist es schön. So. Mhm. Zu viel. Dann diese satirische Inszenierung auf der Humorebene. Bild und Dialog doppeln sich ständig. Dir wird was kurz im Bild gezeigt und es sagt dann aber auch noch mal eine Figur. Und dann passiert diese doppelte Erklärebene, bildlich und Dialog, in einem unfassbar hohen Tempo.
Obwohl fürs Bügeln nebenbei ist ja gut, ne?
Ja, richtig. Aber ich glaube nicht, dass das der Anspruch ist. Ich mache was mit dreifacher
Erklärung.
Nee, genau. Und das, da hatte ich halt ständig das Gefühl, es ist überall zu viel. Es ist zu viele verschiedene Genres und zu viele Hommagen. Es ist zu viel auf der visuellen Ebene und auf der Dialogebene passiert hier. Es sind auch einfach unfassbar viele Figuren.
Das stimmt.
Was jetzt per se kein Ausschlusskriterium ist. Nur dann auch noch die Entscheidung, in jeder Episode bist du eigentlich im POV, also in der Perspektive eine dieser Figuren. Das führt auch nicht dazu, dass du die richtig andockst. Die Ermittlerin kommt relativ spät rein in Folge 1 und du hast erst in Folge 4 mal diesen einen Teaser, also den Anfang von der Folge, in dem sie mit ihrem Neffen bondet. Das ist das erste Mal, dass du an die rankommst, so als Mensch, finde ich, weil davor guckt die Vögel und ist klug.
Oh, da müssen wir auch drüber sprechen.
So, bitte. Da ist es auch kein Andocken. Es ist dann auch ein bisschen einfach, ich nehme jetzt mal irgendwo eine Folge, pack da am Anfang 5 Minuten rein und zeige sie mit ihren Neffen und jetzt bin ich emotional an ihr ran. Nee, so führst du auch niemanden an eine Figur ran. Es ist alles zu viel. Du hättest die Hälfte nehmen können und dann wäre es besser gewesen. Und, ach so, natürlich noch diese zwei Erzählstränge. Also, dass du eine Binnenhandlung hast und eine Rahmenhandlung, dass du in dieser Anhörung bist. Das heißt, du siehst dann, also du kriegst erzählt alles, was passiert ist in der Nacht. Dann kommt auch noch dazu, dass die Leute irgendwas behaupten und das war nicht so. Dann manche Szenen werden mehrfach gezeigt. Das ist alles zu viel. Also, ich sag mal so, wir haben einen Handwerkskasten. Der ist voll, weil man die aber die Antwort ist nicht, kipp ihn aus und benutze jedes Werkzeug, das drin ist. So schreibst du nicht. Und das ist hier passiert. Und ich saß, glaube ich, davor und war so, okay, und jetzt das Handwerk. Und jetzt machen wir, oh, okay, und jetzt nutzen die das und da. Und das Ende vom Lied war, ich fühle hier einfach gar nichts. Ich finde es aber auch nicht spannend. Ich finde es auch nicht lustig, weil ich eigentlich nur versuche, nicht verloren zu gehen in diesen Werkzeugkasten, der mir da so für die Füße geworfen wurde. Macht das Sinn? Das war jetzt auch sehr lang.
Total, total. Das war auch, mir war das total egal, wer den umgebracht
Gott
hat
war und warum.
Es war mir alles so egal. Also ich habe nirgendwo angedockt, ich fand es nicht spannend.
Ja.
Und also Cordelia Kapp, über die müssen wir ja auch mal kurz reden.
Ja.
Weil das ist ja die Ermittlerin, das Superbrain. Die wird ja eingeführt, du hast gerade schon Hercule Poirot genannt. Der gilt ja neben Sherlock Holmes, behaupte ich mal, als das Superbrain oder eines der Superbrains in der Kriminalliteratur. Mhm. Und Cordelia Kapp, so, es ist eine Frau und sie ist schwarz. Ich fand's mega. Coole Entscheidung. Ich hatte richtig Bock, ja, mit der durch diese Geschichte zu, ja, gehen. So. Und ich habe auch per se nichts gegen kantige Frauenfiguren, sage ich mal. Also Sherlock, gerade auch in der BBC-Verfilmung, wo Benedict Cumberbatch ihn spielt, ist ja auch das Gegenteil eines Sympathen. Der ist ja auch, euphemistisch ausgedrückt, kantig, aber man findet den ja trotzdem irgendwie cool. Also der ist ja irgendwie, der ist grenzwertig unsympathisch, aber der ist cool. So, Hercule Poirot ist sowieso irgendwie liebenswert und cool. So, und ich hatte aber total Lust, Cordelia Kapp, make it happen. Mach, ja, dass das für mich eine schöne Experience wird. So, und dann wird die eingeführt als passionierte Birdwatcherin. Könnte man jetzt auch sagen, ja, war eine Entscheidung, um der Figur eine Kante zu geben oder was Ungewöhnliches, was Außergewöhnliches. Aber es wirkte auf mich total affektiert, wie, ja, sie da mit ihrem Fernglas im Garten vorm White House steht. Eigentlich, ja, hat sie einen Mord aufzuklären, aber stattdessen beobachtet sie irgendwelche Vögel. Also das, ich glaube das nicht. Ich finde das albern. Also wer auch immer auf die Idee gekommen ist, diesem fiktiven Charakter diesen Charakterzug zu verleihen, ich wäre dagegen gewesen. Oder man hätte ihn anders erzählen müssen, weil ich finde es richtig, ja, richtig albern.
Ja, ich folge. Es ist im Grunde, wenn du eine Figur kreierst, dann möchtest du, dass sie dreidimensional ist und Eigenheiten hat und besonders ist. Das heißt, ihr per se ein ungewöhnliches Hobby zu geben, ist erstmal ein Ja. Dann musst du damit aber, du kannst aber nicht da aufhören, einfach nur als Schauwert und als Joke, sondern du musst es dann wieder für die Figur ernst nehmen.
Jetzt ist die Frage an dich, ich bin ja über Folge 2 hier nicht hinausgekommen. Waren in den Folgen 3 bis 8, also hat das Birdwatching, gab es noch ein Payoff?
Also dazu zwei Gedanken, oder du führst so ein Hobby ein und dann führt das am Ende, ist das Teil der Lösung, weil irgendwie ein Verhalten von irgendeinem Vogel untypisch ist und die machen das nur, wenn die in Distress sind oder so und damit ist klar, da muss was Schlimmes passiert sein.
So,
ja, ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Ach, hast du nicht verpasst? Wäre ein Vorschlag gewesen, so aus einem Drehbuchautorinnenhirn.
Ja, Vorschlag, finde ich gut.
Ist nicht passiert. Es gibt später mal dann so einen Moment, da sagt sie eben im Grunde halt sowas wie, ich weiß auch nicht mal, ob sie es wirklich ausspricht, aber das Gefühl soll wohl sein, sie fühlt sich halt den Vögeln irgendwie näher als den Menschen. Und da wird aber nichts mitgemacht. Weil ich finde gerade Sherlock war ein super Beispiel. Ja, Sherlock ist kantig und kommt mit niemandem klar, aber auch schon in der ersten Folge spürt man ja darunter, dass auch Sherlock ist einsam und hätte halt gerne Menschen so in seinem Leben. Ne? Watson, so zwei einsame Menschen finden zueinander. Und das spürt
sehr
man.
Gut.
Und das fehlt bei Cordelia Kapp. Was du halt nicht hast, also du hättest es halt nochmal brechen müssen, dass sie halt ein Superhirn ist, aber das kommt halt, it comes with a price. Ne? Also sie hat halt auch keine gute Verbindung zu ihrer Schwester. Und der Neffe soll dann so eine Verbindung sein, aber sie stellt dann mit ihm dann auch eine Verbindung nur darüber her, dass sie im Grunde ihr Birdwatching, also er wollte das mit ihr machen, dann findet er das alles wahnsinnig lame und schnarchig und sie pusht ihn halt weiter und irgendwie oktroyiert sie ihm dann auch so ihr Hobby auf, ne? Das ist ja auch keine echte Bindung dann. Also cooler wäre ja gewesen, wenn sie dann auch das macht, was er eigentlich gut findet oder wie auch immer. Aber das ist alles nicht. Das ist alles nicht genutzt worden. Also das ist eben alles, ich habe so das Gefühl, man kann so zugucken, wie das gebaut wurde. Ne? Ah ja, die braucht irgendwie noch ein quirkiges Hobby, aber das muss eigentlich dann auch irgendwie dafür stehen, dass sie mit Menschen nicht so kann. Ja, und dann hat es da aufgehört. Die hat auch einfach, die hat einfach auch gar kein Problem. Die ist die ganze Zeit genial. Die macht eigentlich keine richtigen Fehler. Die marschiert da durch. Ich glaube, am Ende, letzte Szene, habe ich auch gar nicht verstanden. Allerletzte Szene ist, nicht ganz allerletzte Szene, aber wirklich Nachklapp, so nennt man das. Alles schon fertig. Fährt sie noch mal ins Weiße Haus, wo sie auch gerade war. Also eigentlich wirklich, die verlassen das Weiße Haus mit dem Auto und sagt sie, sie muss noch mal irgendwo anhalten, dann halten sie vom Weißen Haus. Das habe ich auch, oder ich habe kurz weggeguckt, ich weiß nicht. Vielleicht war ich auch schon merkwürdig. Und trifft dann noch mal die Schwiegermutter vom Präsidenten, die die ganze Zeit Wodka bestellt, die halt den A.B. Winter findet. Und ich weiß überhaupt nicht, warum die sich noch mal begegnen. Und ich habe auch gar keine Ahnung, warum die zwei Frauen sich da jetzt noch mal begegnen. Und die Mutter sagt dann so zu ihr, also die Schwiegermutter sagt dann irgendwas so zu ihr, so, ah, du bist so, you're really good. Und dann sagt sie so, the best, und geht. Und das ist halt auch keine coole Figur, weißt du, die einfach die ganze Zeit eigentlich nur super ist. Klar macht die mal hier irgendwie einen Fehler, übersieht da was, aber jetzt nicht so richtig. Also das ist ja keine Hauptfigur, da ist ja gar keine Entwicklung. Also da passiert auch nichts mehr. Ist auch nicht so, dass sie dann irgendwie in Verdacht gerät oder 100.000 andere Dinge, die hätten passieren können. Es ist einfach nur so, sie kommt da rein, ist genial und geht da raus und ist genial und sagt es dann auch noch über sich selber. Also im Sinne von kompetente, selbstbewusste Frauenfiguren, ja, aber ja nicht so. Also das heißt ja nicht, dass die dann keine Fehler mehr machen können und nicht wirklich vielleicht ihre Existenz in Frage stellen müssen währenddessen. Das ist irgendwie, das hat nicht funktioniert. Auch. Also da habe ich mich auch massiv, also ich habe mich noch weiter aufgeregt über die nächsten 6 Folgen, die ich noch geschaut habe.
Oh, das tut mir leid. Ja, also ich kann ja nur über die ersten beiden Folgen sprechen, aber auch da hat es mir schon gereicht. Es gibt ja diese Befragung. Also logischerweise werden Zeugen befragt, ob sie über den Abend hinweg etwas Ungewöhnliches bemerkt hätten. Und ich fand es halt, ich kann mich da nur wiederholen, so wahnsinnig affektiert, dass der Writers' Room dieser Serie offensichtlich dachte, es wäre eine tolle Idee, wenn man Cordelia Cupp einfach schweigend dem Menschen gegenüber sitzt und einfach nichts sagt, also gar nichts sagt und damit ihr Gegenüber aus der Reserve lockt. Das ist halt so ein bisschen, oh really? Also dachtet ihr echt, das wäre irgendwie ein brillanter Einfall? Die schweigt da einfach und weil ihr Gegenüber die Stille nicht aushalten kann, erzählt er von sich aus alles Mögliche. Also es klingt so ein bisschen, als wäre das irgendwie den 90ern eine coole Idee gewesen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kenne ich irgendwoher. Also das ist für mich nicht, das ist nicht neu, das ist nicht überraschend, das ist einfach ein bisschen lame.
Hey, und ich habe dann mich gefragt, es ist ja alles eben in der Inszenierung so drüber, das trägt sich ja nicht von selbst. Also die Geschichte trägt sich nicht von selbst. Also musst du in diese totale Überhöhung gehen und Übertreibung, in dieser Tiere. Und im Zweifelsfall legst du einfach ein bisschen Jazzmusik drüber, ne? Dann ist klar, dass hier ist alles humorisch, Humor und ne, alles Humor hier. Das ging mir auch irgendwann kolossal auf die Nerven, weil ich dachte, diese Szene ist in sich nicht gut, nicht tragend, null, aber du legst ein bisschen Jazz drüber und dann soll sich das jetzt lustig anfühlen. Nee. Also so lasse ich mich jetzt hier auch nicht manipulieren und führen. Ja, also es ist wirklich, ich kann jetzt mal eine Sache einwerfen, da habe ich gedacht so, ah, guck mal, hier passiert ja jetzt mal was anderes. Hier docke ich jetzt mal anderen Figuren. So einen Moment gab es nämlich tatsächlich. Weil Folgendes passiert nämlich in der zweiten Hälfte. Frag mich nicht genau, Folge 5 oder 6, ich weiß es nicht. Es ist alles ein einziger
Details.
Ja, Details. Aber diese Anhörung endet. Und zwar nicht erfolgreich. Und plötzlich hören diese zwei Erzählstränge auf und du bist jetzt halt in der Jetztzeit. Also das macht was, das macht's positiver, weil es ruhiger macht, weil du nicht mehr jemand erzählt was und dann kommt ein Bild rein und dann ist das nicht, dann hat er aber gelogen und du brauchst nochmal ein anderes Bild und dann gibt's nochmal einen Dialog drüber. Das wird alles mal aufgelöst, da wird's ein bisschen entspannter. Du bist jetzt in der Jetztzeit und der Fall wird dann im Grunde halt doch nochmal, kommt dann doch nochmal ins Rollen. Das war gut. Und dann gab es tatsächlich einen Moment, in dem, ich glaube, es war in Folge 1 oder 2, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gibt so einen Moment, wo die Namen kommen später, erst einmal Bruce, der Engineer, und eines der, ich weiß jetzt nicht, ob Hausmädchen der richtige Begriff ist, also eine der Cleaning Women, so, die haben kurz einen Moment, gehen so am Flur aneinander vorbei und gucken sich so an. Es ist nur einmal kurz gesetzt in eins oder zwei. Und es wird dann hinten in Folge, ich glaube, 7 wieder aufgegriffen, dass die beiden so einen Moment hatten, wo sie sich angeguckt hatten. Weil es kommt dann nämlich raus, du, das ist ja alles irrsinnig, ne? Der A.B. Winter ist ja dann noch von ist im Yellow Oval Room gekillt worden. Dann ist er in den Raum 301 geschafft worden und dann von dort noch mal in den Gaming Room. So, das ist ja auch noch alles passiert. Irgendwie waren da waren andere Leute beteiligt und nicht Lily Shoemaker. Also, it's a big mess. Vergiss es, alles nicht so gut oder erwähnenswert. In dem Raum, in dem er halt ursprünglich getötet wurde, ne? Da gibt's eine Szene zwischen Elsie, heißt sie, und Bruce. Und die denken jeweils, das ist sehr klug gebaut, dieser Moment, denken jeweils, die andere oder der andere hat ihn umgebracht. Die Tragik dahinter ist, dass die beiden sich über das letzte Jahr ineinander verliebt haben. Und das wird tatsächlich in Rückblenden sehr schön gezeigt, wie die so langsam miteinander sich so annähern. So das erste Mal, wir haben lange miteinander gearbeitet, aber ne, wir waren nur mit unserem eigenen Leben beschäftigt. Und du siehst, wie die sich so, die sitzen zwar in denselben Besprechungen und so, aber man sieht sich nicht. Ne? Und dann gibt es einen Morgen, dass sie hatte einen schlechten Tag, weil halt sie noch verheiratet ist auch zu dem Zeitpunkt. Aber ihr Mann ist halt toxisch und es ist eine schlechte Beziehung. Und die ganze Folge beginnt mit Elsie zu Hause, mit ihrer Tochter. Und das ist eine total enge Bindung und schön. Aber leider muss Mama jetzt halt abends arbeiten. Sie ist jetzt Alleinverdienende. Und sie nimmt dann 1000 Busse, um überhaupt ins White House zu kommen. Und Latin Background, also die reden auch die ganze Zeit Spanisch miteinander, die Mutter und die Tochter. Und das ist alles so, plötzlich bist du so ganz woanders emotional und bist direkt bei der dran, ja. Und dann stellt sich halt raus, dass sie sich eben, dann hatte sie eben einen Morgen irgendwie in der Vergangenheit, in der sie mit einem, sie hat sich ein Boot gemacht und das ist ihr dann, also der Tag war eh schon scheiße und dann ist ihr das auch noch auf den Boden gefallen und das war alles furchtbar und dann hat sie die Küche verlassen und dann schwenkt die Kamera rum und Bruce sitzt halt am anderen Ende des Raumes und hat das gesehen und das war so für ihn der Moment von so, ne, plötzlich so, wer ist das denn? Und eine halbe Stunde später erreicht Elsie, wenn sie oben schon wieder auf dem, also wieder bei der Arbeit ist, ein gemachtes Brot, weil er hat halt Marvella, der Chef, die Köchin gebeten, ihren Brot zu machen. Und dann zeigt sich so die Liebesgeschichte, wie die dann miteinander immer essen und sich gegenseitig ihre Kinder zeigen, ne, und da ihre Bindungen, also darüber bonden, dass sie halt beide Kinder haben und er klaut dem Pastry-Chef Macarons und versteckt die überall da, wo sie dann arbeiten ist und die versuchen halt immer zur gleichen Zeit zu arbeiten und reden dann, während er irgendwo was der Plumber ist ja gar nicht der Electrician. Naja, jedenfalls er arbeitet, sie arbeitet und plötzlich warst du so, und dann wird's richtig und dann kommt plötzlich der 4. März wird plötzlich erwähnt, weil da gab es dann eine Attacke, also gab es einen Terroranschlag aufs Weiße Haus und das wird so reingeworfen, so das ist übrigens passiert. Und alle hatten halt total Angst und Panik. Und zweiter Angriff wurde geflogen. Und sie haben halt wirklich alle gedacht, sie würden jetzt sterben. Das kommt dann auch mal kurz so innerhalb von 10 Minuten. Ist auch ein bisschen viel, ne, das mal so reinzuwerfen. Und dann legen die beiden sich halt irgendwo auf dem Flur, auf dem Boden hin und halten sich an den Händen. Und es ist alles total, also wirklich, plötzlich bist du so dabei. Und sie erzählt das halt in der Rückblende, ne, und sagt halt dann auch so richtig schöne, also es ist nicht kitschig, sondern so authentisch, wie so eine zarte Liebe entstehen kann. Ja, siehst du, ich habe richtig was zu erzählen hier.
Ich bin ganz gefesselt bei deiner Erzählung. Total. Das ist schön.
Dann liegen die auf dem Boden, halten die Hand und denken halt beide jetzt, sie sterben. Und sie sagt so, sie wollte halt immer nach Italien. Sie hatte als Kind halt einen Kalender an der Wand mit für jeden Monat eins der großen Sites, Pantheon, ne? Etc. Das Pantheon ist halt das, was ihr immer so wichtig war. Also da sie will nicht sterben, ohne das gesehen zu haben. Und dann schenkt er ihr einen Anhänger mit dem Pantheon. Der Pantheon.
Während sie da liegen, Händchen halten und denken, sie sterben?
Nee, später. Und also auch total herzlich. Und sie sagt dann, das habe ich mir aufgeschrieben, das wäre tatsächlich mein anderes Zitat gewesen. Sie sagt eine relativ lange Passage zu ihm, also über ihn, wenn sie dann davon erzählt. Und ich lese das jetzt einfach mal vor, weil das ist einfach ganz anders. Sie hat ihm das erzählt, ne? Ich will nicht sterben, bevor ich nicht Rom gesehen habe. Und dann sagt sie, he didn't try to reassure me. He didn't tell me I'd get there. He didn't lie to me. He didn't talk. He didn't do all of the annoying things that men do because they don't want you to just feel. to just feel something. He just kind of held my hand and rubbed my arm. It was the loveliest anybody has ever been to me in my life.
Oh.
Ja, und plötzlich dachte ich so, ja, hier sind wir doch. Ja, und das ist sweet und das ist authentisch und es ist richtig schwierig, Liebe nicht kitschig werden zu lassen. Ich war voll dabei. Ich saß da und dachte so, ja, wo sind wir denn jetzt? Das ist doch jetzt mal eine Serie. Und in Folge 7.
Ja, nur leider nicht The Residents. Zumindest nicht die Kernerzählung.
Genau, aber dann habe ich mir gedacht, Leute, also ihr konntet es ja. Wenn man so solche Flashes gehabt hätte, wenn man für alle diese Figuren sowas gehabt hätte, dann wäre das hier ein richtig emotionales Ding geworden. Vielleicht wäre das auch ganz gut gewesen, diese ganzen The Residents-Angestellten nicht nur wie, naja, im Grunde irgendwelche Schachfiguren zu behandeln, sondern es sind alles Menschen mit Leben, die auch wirklich dann sich anbinden an die aktuelle PräsidentInnenfamilie. Ist ja alles, also was mich dann geärgert hat, war so, okay, also es ist ja wohl schon möglich, also wer immer hier eben created und geschrieben hat, kann es ja. Warum denn nicht in allen Folgen?
Oh, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber das ist jetzt, glaube ich, genau der richtige Moment, um da mal kurz reinzugrätschen. Da wollte ich nämlich schon länger mit dir drüber sprechen.
Ja.
Und ich glaube, wie gesagt, jetzt ist der richtige Moment. Und zwar, wir beide sind Drehbuchautorinnen.
Ja.
Wir haben das Handwerk gelernt. Wir haben das Handwerk gelernt. Mhm. Und das ist ja auch ein Handwerk, was man erlernen kann.
Ja.
Dramaturgie. Und wir haben diesen Podcast und in dem reden wir darüber, was wir gesehen haben, wir analysieren das und du hast den wunderbaren Ausdruck geprägt, faktenbasiertes Nörgeln, das tun wir ja gerne und viel, aber, und ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, aber wir müssen es nochmal wiederholen, es ist immer leichter, hinterher auf das fertige Ergebnis zu gucken und dann zu sagen, das und das und das hat nicht funktioniert. Ihr konntet's doch. Warum habt ihr es nicht überall so gemacht? So, Film und Serie ist eine Kunstform, in der wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele unterschiedliche Gewerke wie Zahnrädchen ineinander greifen müssen. Und ja, ich wiederhole gerne den Slogan vom Deutschen Drehbuchverband: Kein Buch, kein Film, also kein Drehbuch, kein Film. Das stimmt, aber es kommen noch so viele andere Leute dazu, die aus dem, was auf Papier geschrieben steht, die das füllen müssen, die daraus ein lebendiges, dreidimensionales Erlebnis machen müssen. Und es gibt andere Vorstellungen, es gibt andere Visionen, es gibt unterschiedliche Geschmäcker, aber es gibt auch einfach, wie soll ich sagen, Widrigkeiten, die einem das Leben wie Knüppel zwischen die Beine wirft. Also wenn bei Dreharbeiten auf einmal das Wetter umschlägt oder wenn es einen Unfall mit dem Spielauto gab oder es fehlen Requisiten oder was auch immer. Also da könnten wir 100 Gründe nennen, warum ein Drehtag nicht so ablaufen kann, wie er ursprünglich mal geplant war. Und dann muss man improvisieren, dann muss man das Beste aus der Situation machen. Und darum ist ganz häufig das, was hinterher über die Leinwand flimmert oder über das Display läuft, anders als sich vielleicht der Drehbuchautor, die Drehbuchautorin das gedacht hat und wie sie es aufgeschrieben hat. Und wir versuchen ja schon immer in unseren Analysen deutlich zu machen, du hast es eben auch gesagt, ne, es gibt Bad Writing. Es gibt aber auch Sachen, wo ich mir sehr sicher bin, dass die im Buch anders gedacht, anders niedergeschrieben waren und die einfach ja nicht so realisiert werden konnten aus Gründen, wie das ursprünglich geplant war. Und nochmal, hinterher über was zu sprechen, ist immer einfach, wenn man im Prozess ist, wenn man mittendrin ist, sieht man häufig den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist, das muss man auch mal ganz klar so sagen, das sehen nicht alle so, aber Drehbuch schreiben, Geschichten erzählen, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Das ist nicht so easy, wie manch einer denken mag. Und es war mir irgendwie wichtig, das auch nochmal ganz klar so zu formulieren. Kannst du mir da zustimmen?
Ja, natürlich. Ich danke dir, dass du das nochmal gesagt hast. Das stimmt. Wir haben das schon oft gesagt, aber wir haben es auch in anderen Folgen, in denen wir faktenbasiert genörgelt haben, nicht gesagt. Deswegen danke dafür. Zwei Gedanken dazu. Einmal in dem Spirit. Zum Beispiel Carlos Esposito, ne?
Giancarlo Esposito.
Da, mein Fehler. Giancarlo Esposito ist eine Nachbesetzung, weil ursprünglich war die Rolle mit Andre Brower besetzt. Den kennt man als den
Der ist verstorben.
Genau, den Chef von Brooklyn Nine-Nine. Der war ursprünglich für die Rolle und dann ist der verstorben. Und dann ist
Esposito. War der schon angedreht?
Das weiß ich tatsächlich nicht, aber wenn halt schon besetzt war und dann, also das sind dann auch schon Dinge, sowas ist, nur um das einmal zu nennen, ne? So Dinge passieren und je nachdem, wann es passiert, kann das halt auch dann
eine Katastrophe sein.
Eine Katastrophe sein, also natürlich menschlich sowieso,
ja,
aber
natürlich.
Auch im Sinne von, das kann plötzlich den Spirit oder den Zug, den man hat, dann durchbrechen. Also also das zum Beispiel war hier etwas, was passiert ist, genau im Sinne von, sind ganz viele Menschen und es ist es gibt 100 Dinge, die passieren können, die den Stoff auf eine andere Reise schickt, als er mal intendiert war. Ich habe mir hier, das ist jetzt mein zweiter Punkt und der ist quasi nicht dem unterstützend jetzt, was du gesagt hast. Ich habe mich halt schon gefragt,
ob es einfach Bad Writing war.
Ja. Naja, also weil halt die Punkte, die wir sagen, wie die Figuren sind nicht dreidimensional, es gibt keine Backstories, das wird da nicht hingeflasht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in den Büchern überall drin war und diese Szenen sind radikal rausgeflogen zum Beispiel. Ne? Also das sind dann schon, also ich hatte nicht das Gefühl von, hier sind irgendwelche strukturellen Lücken und da hat es dann mal die Backstory gegeben oder hier war Raum für die Szenen, in denen man den Figuren nahe kommt. Nein, ich habe mich schon gefragt, war das Drehbuch schon so geschrieben, wie es geschnitten ist? Das ist auch immer so eine Frage von, schreibt man ein Drehbuch schon sehr auf Schnitt oder nicht? Da gibt es mehrere Meinungen zu, es gibt da kein richtig oder falsch. Das kommt vor allem in dem Sinne, wenn es für die Art und Weise des Erzählens wichtig ist, dann muss man es reinschreiben. Und ich konnte es hier nicht, I don't know. Ich bin mir hier nicht sicher, ob es auch schon so fragmentarisch schnell geschrieben war oder ob die Bücher halt wirklich komplett anders waren und dann hat jemand da ein Schnittkonzept draufgesetzt, was per se in Ordnung ist und passieren darf und kann. Das kann man dann jetzt, also selbst, also ich kann es nicht rekonstruieren. Also nur vom Gucken kann ich nicht sagen, die Bücher waren ganz anders und dann hat man sich für dieses Schnittkonzept entschieden, weil das eben auch Humor nochmal so steigert und das Tempo erhöht und damit so. Oder ob es schon so geschrieben war. Also da, also mir fehlt da jetzt der Skill, das zu sehen, wie es wohl war. Ich sage nur, es gibt zwei Möglichkeiten, auch hier wieder zum Beispiel. Habe ich drüber nachgedacht, ohne Antwort.
Ja, auch ich habe darauf keine Antwort.
Noch was Positives vielleicht?
Nee, was Positives nicht. Ich wollte nur sagen, Bad Writing, ja, nein. Manchmal fallen ja auch Szenen im Schnitt weg, die gedreht waren. Und ne, also die standen aber im Buch und so weiter. Aber das behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist jetzt wirklich, ich bin jetzt provokant, absichtlich provokant. Was man auf keinen Fall jetzt als Bad Writing abstempeln kann, ist ja wohl die Inszenierung dieser Figuren. Also wie die Köchin inszeniert war oder wie Harry Hollinger inszeniert war. Klar, die sagen Dialoge, die jemand aufgeschrieben hat, aber dass die so dermaßen drüber waren, das waren ja Karikaturen im Grunde.
Ja.
Das ist ja wohl eine Entscheidung des inszenierenden Menschen, sprich der Regie gewesen. Und ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist. Ich mochte es gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist rübergekommen. Aber ich habe mich genau das gefragt. Dieses, das so drüber spielen, ne? Ja, genau. Inszenierung. Oder hat Creator in dem Fall das geschrieben und dann entweder im Buch oder anschließend auf eine andere Art und Weise vermittelt, dass er das so gemeint hat, dass die alle drüber sind. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich, Deswegen Buch oder Inszenierung. Ich würde auch Inszenierung tippen. Andererseits, also auch noch mal im Sinne von Shonda Land und Shonda Rhimes, die es nicht geschrieben hat, aber produziert hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das, also ich kann mir auch vorstellen, dass das als Note schon in die Drehbücher hineingeschrieben wurde. Oder als, gibt es manch, ist, man macht ja auch Begleittexte, wenn man reinschreibt und sagt, wir wollen das überhöht und satirisch und denkt im Stil von, weiß ich nicht, jetzt habe ich gerade kein Beispiel, ne, aber Film XY, in dem alles überhöht und satirisch ist und drüber und drüber und drüber, dann liest du diese Bücher halt auch schon anders und dann werden die so inszeniert. Deswegen, aufgrund dessen, dass wir hier von einer sehr drehbuchstarken Produzentin kommen,
ja, das stimmt.
Werfe ich da mal ein mit, ich würde dir eigentlich immer zustimmen, aber aufgrund dessen weiß ich nicht, ob das nicht eben doch mal in unserem Department schon Gesetz war und die Regie ausführend war für, ich habe halt das Gefühl von, es könnte schon vorher als Konzept für diese Serie aufgestellt worden sein, weil es so viele Elemente gibt und die alle von einer Lead-Regie, dass die alle zugelassen werden, kann ich mir nicht vorstellen, weißt du? So, ich weiß es nicht. Es ist halt, es ist wirklich sehr spannend. Es ist halt wirklich diese Frage, was ist da passiert, ne? Und man kann halt wirklich.
Nee, die Frage ist, wie konnte das passieren?
Ja, wie konnte das, ja gut, wie konnte das passieren? Und wir haben jetzt wirklich nur Vermutungen und man weiß es tatsächlich eben dann immer nicht. Was auch gut ist, das sich nochmal bewusst zu machen, dass man nicht so einfach, ja, dann lernt halt aus Fehlern oder lernt aus schlechten Writing. Das geht halt nicht so einfach, weil man eben nicht, also selbst wir mit unserem Wissen können nicht eins zu eins rekonstruieren, wer wie falsch gegangen ist in dieser Entwicklung. Ne? Und wer, welches Department, ja.
Ich habe übrigens mal im Internet ein bisschen recherchiert, weil ich nämlich wissen wollte, also ich wusste ja nicht, wie du dazu stehst, ja, zu dieser Serie. Habe ich ja eben schon gesagt, dass mich das sehr erleichtert. Ja. Ich wollte wissen, gilt The Residence als Flop oder als Top-Erfolg? Sowohl die Kritiken als auch das Publikum, also es wurde jetzt nicht über einen grünen Klee gelobt, es gilt aber definitiv nicht als Flop. So, also es gibt offensichtlich mehr Leute, die das gut finden, als Leute, die das nicht gut finden. Auf der anderen Seite hat Netflix einer zweiten Staffel eine ganz klare Absage erteilt. Ja. Du kannst das nachvollziehen, weil du es bis zum Ende geguckt hast, ich ja nicht. Im Internet steht, es gäbe einige Handlungsstränge, die offen geblieben wären am Ende dieser ersten Staffel. Also es gibt wohl einiges, was sich in einer zweiten Staffel hätte auflösen oder weitererzählen lassen. Ich sehe an deinem Gesicht, dass das an dir vorbeigegangen ist. Naja, also sagen wir mal so, es gibt ja Miniserien, abgeschlossene Miniserien mit 8 oder 10 oder 12 Folgen. Da ist aber auch völlig klar, die Geschichte ist dann ausgereizt. So, da kann man nicht eine zweite Staffel erzählen. Ja. Wird dann manchmal leider gemacht, weil die erste dann Erfolg war und dann will man das irgendwie reproduzieren. Aber es gibt ja in sich abgeschlossene Miniserien. Bei The Residence, habe ich im Internet gelesen, hätte man durchaus eine zweite Staffel erzählen können. Das will Netflix aber nicht. Und die Gerüchteküche brodelt, dass das wohl zu teuer war. Das kann ich gut nachvollziehen, weil wir haben ja eben schon über diese fantastische Bildgestaltung gesprochen und die Kameraführung und dass das nicht billig oder sagen wir mal kostengünstig produziert werden konnte, glaube ich sofort.
Sofort, ja.
Ich finde aber auch, also so unter uns,
ja,
wir sind ja unter uns.
Okay, sag mal, was findest du?
Ich finde, wenn Netflix, also wenn das jetzt ein Bombenerfolg gewesen wäre, ne, quotentechnisch, also es gibt keine Quoten, klickzahltechnisch, sage ich mal, wenn das durch die Decke gegangen wäre, und wenn das die erfolgreichste Shonda Rhimes-Serie ever gewesen wäre, dann hätte doch Netflix irgendwo noch $5 unterm Sofa hervorgekratzt und eine zweite Staffel produziert. Oh, also, dass die jetzt so rigoros sagen, nee, Leute, nee, es geht nicht weiter. Also, ich werte das schon auch, also das werte ich als Misserfolg, ehrlich gesagt, dass es definitiv nicht weitergehen wird. Ich finde, das ist ein Statement.
Ja, Ja, ist es immer. Ja, Geld ist einfach ein riesiger Faktor, dann muss es wahnsinnig erfolgreich sein. Also wie das neue Aushängeschild werden, ne? So die Serie der nächsten Dekade, sowas muss es dann sein, weil sonst werden ja auch zum Beispiel auch Manhunter von Fincher ist auch nicht weitergemacht worden. Gut, es gibt da auch mehrere Gerüchte zu und Gründe wohl, die man so aus dem Internet ziehen kann, aber einer ist halt auch, es ist wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Aber es ist ein totales Prestigeprojekt gewesen von Netflix.
Ja, aber und dann, Game of Thrones war, glaube ich, auch wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Und ich glaube, HBO wird noch Jahrzehnte von diesem Ruf profitieren, Game of Thrones der Welt geschenkt zu haben.
Aber beide Serien sind halt nicht das Level dann. Auch wenn die gut und erfolgreich sind und eine Fanbase haben, eben nicht big enough. Mhm. Ja, nee, es gibt keine zweite Staffel. Ich bin, also gut, es kann sein, dass es nicht aufgelöste Erzählstränge gab, die ich nicht bekommen habe, weil ich habe ja zig Dinge nebenbei gemacht. Also nicht zig Dinge, schon ein paar Dinge nebenbei gemacht. es gibt diese letzte Szene, die eben zeigt, hier ist unsere Ermittlerin und sie ist halt die Beste und sie macht einfach weiter. Ne? Also es ist diese Send-Off-Szene am Ende mit der Schwiegermutter vom Präsidenten, die da so für stehen sollte, wie sie hat es halt wieder geschafft auf zum nächsten Fall, ne? Weil sie lebt ja dafür. Mhm. Das ist ja ihr Lebensinhalt. Aber für mich jetzt nicht so, dass ich habe gedacht, ja, neuer Fall, aber ja nicht mehr im White House. Also ich hatte nicht das Gefühl von, ich hatte hier noch ein paar nicht geklärte Sachen. Wie denn auch? Also Mörderin ist ja wirklich überführt. Die anderen Stränge, die vielleicht nicht ganz aufgelöst wurden, maybe. Also ich könnte jetzt nur daran denken, dass die ja alle in irgendeiner Form, der eine hat die Leiche von A nach B gezogen, so Dinge. Das muss natürlich irgendwie geahndet werden, aber ist ja nicht im Ansatz Mord. Also um die Stränge kann es ja nicht gehen, das ist ja viel zu klein. Also mein Gefühl war so, auf zum nächsten Fall. Weil sie ist ja die Special-Ermittlerin, die überall dann hingezogen wird, wo es besonders ist. Ja.
Ja, es wird kein Wiedersehen.
Es wird kein Wiedersehen geben. Nein, wird es nicht. Ja, wollen wir noch unsere Zitate erzählen?
Ja, der Vollständigkeit halber.
Ja, der Vollständigkeit halber, ne? So. Ja. Möchtest du zuerst?
Willst du anfangen?
Nicht so viel Begeisterung hinten raus. Okay, ich mach's kurz. RGs, how many dudes do you need? So, das wurde einfach mehrfach angebracht. Hier sind aber eine ganze Menge Männer in diesem White House. Das fand ich einfach mal ein gutes angemerktes Statement. So generell immer noch viele Männer in den Machtpositionen. Mhm. Und das hat mir gefallen, dass da ein Bewusstsein für war. Mir hat es auch sehr gefallen, dass es eben Person of Color als Lead Actress insgesamt Diversität extrem hoch ist bei Shonda immer.
Weil Shonda Rhimes, für diejenigen, die es nicht wissen, Person of ist Color.
Genau. Und wirklich so, dass, also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber mein Gefühl war, es ist halt weniger White Persons. Und das ist einfach immer gut, weil es prägend wird, alles öfter gewesen werden sollte in unserer viel zu weißen Film- und Fernsehlandschaft. Und was ich mochte, war auch der Support zwischen den Frauenfiguren. Zum Beispiel, also in dieser Anhörung ist diese Senator Briggs, ne, Senatorin Briggs, die ganze Zeit.
Ah, die war auch völlig drüber.
Die war auch völlig drüber. Und die hat die ganze Zeit gestichelt und laut und so. Und dann kommt halt der Moment, dann gibt es so einen Moment, da hält sie so einen halben Monolog. Eigentlich, ne, sie wollen mir jetzt erzählen, dass Cordelia Cupp zwischendurch nochmal Birdwatching gemacht hat. Also so. Und dann soll sie das gemacht haben. Und das ist alles, also man nimmt sich richtig Zeit, in diesem Monolog von ihr alles aufzuführen, was eben wie es, ihr wollt mir nicht erzählen, sie hat das gemacht. Und dann hat sie das gemacht und dann hat sie das gemacht. Und dann sagt sie, ich feiere die Frau, wie super ist die denn? Und ich dachte, yes, so wichtig, dass jetzt hier
das
halt nicht die eine andere
Folge
Frau.
Folge 2.
Ach so, das war noch in Folge 2, super. Also,
das habe ich noch gesehen, das war schön. Ja,
das war schön, ja. Das ist eben, da wird bewusst damit gebrochen, Erwartungshaltung, Frauen, die wenigen, die es dann oft gibt in Cast, werden gegeneinander gespielt. Und es ist klar, das hat jemand bewusst gebrochen. Und all diese Elemente muss man auch noch mal hochheben. Yes.
Ja.
Die waren gut.
Stimmt. Bin ich bei dir. So, jetzt noch ganz fix das von mir gewählte Zitat. I am going to be dead by the end of the night. Und das ist, eigentlich ist das so cool, weil das ist A.B. Winter führt in Folge 1 ein Telefonat. Ich weiß nicht, mit wem er das geführt hat. Du wahrscheinlich schon. Also, oder ehrlich du könntest gesagt. Es wissen. Nein. Und dann sagt er noch den Hörer am Ohr diesen Satz. Und das entspricht ja auch der Wahrheit. Er ist ja relativ schnell darauf tot. Und natürlich weckt das eine Neugierde. Also natürlich, ich habe eben noch gesagt, das wird alles so langweilig und ich wollte gar nichts. Also tatsächlich ist das schon ein Satz, der mich triggert. Weil das ist halt so ein Mystery, was da auch, so ein Mysterium, was da aufgemacht wird. Natürlich will man wissen, mit wem hat er telefoniert und wer hat ihm das gesagt. Und das ist ja eine Prophezeiung, die dann auch wahr wird. Weißt du jetzt, ob der mit der Lady telefoniert hat, die ihm das gesagt hat, die ihn dann auch tatsächlich, okay, nee, ist ja auch egal. Details. Also den Satz mochte ich, aber
aber nicht ganz unwichtig eigentlich, aber
es war da nicht stark genug, um mich noch die restlichen 6 Folgen ertragen zu lassen.
Ja, das verstehe ich. Zum Punkt, mit wem hat er telefoniert? I don't recall.
Ich weiß es wirklich nicht.
Also das ist auch, schade. Ich weiß schon, dass sie das irgendwie erzählt hat, aber mein Interesse daran war dann auch so erloschen. Und das Gefühl von mir wird jetzt hier eh nur irgendein Twist extrem hochgebaut. Das war dann, aber das Ganze fliegt dann halt auch so halb auf. Also die Lily Schumacher fliegt dann so halb auf, weil sie den First Gentleman, den Ehemann vom Präsidenten imitiert hat. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob bei dem Telefonat, also nicht bei dem Telefonat, es ging um was anderes, wo sie, also sie hat nochmal ein Telefonat, also sie hat ein Telefonat mit ihm in seinem Namen als, ja genau, siehst du, bruch. Das ist dann später zu einem anderen Thema. Und jetzt kann es sein, dass sie halt auch dann dieses Telefonat geführt hat, eben indem sie ihn nachgemacht hat. I don't know. Es war auf jeden Fall nicht dafür relevant. Es war, wie du siehst, alles gute Elemente, die dann am Ende sogar nicht mehr so spannend waren, dass mich die Antwort noch interessiert hat.
Ja, das versandet ja dann ganz offensichtlich nach hinten raus.
Genau.
Schade. Schade.
Ja, das schade. Gut.
Können wir jetzt einen Haken hintermachen?
Machen wir einen Haken hinter und wir kommen in 2 Wochen wieder.
Ja, natürlich. Das lassen wir uns doch nicht nehmen.
Das lassen wir uns nicht nehmen. Und wie immer sagen wir jetzt, womit wir wiederkommen.
Ja, wir bereiten eine Weihnachtsfolge für euch vor.
Tatsächlich.
Wir werden in 2 Wochen über The Grinch sprechen. Und ich sag's jetzt einfach, komm, was sollen wir denn unsere Hörerschaft anlügen?
Ja, mach.
Machen wir nicht. Wir sind total offen und ehrlich. Wir haben, Lisa und ich, wir haben beide diesen Film.
Ja, genau.
Und es ist völlig absurd. So. Wie konnte das passieren?
Ja, manchmal hat man so Lücken im Filmkanon.
Die schließen wir. In zwei Wochen haben wir den Grinch geguckt, aber sowas von. Und ich sag mal so, Lisa, es ist ein Film, es ist keine Serie.
Schaffen wir.
Komm, wir, egal wie furchtbar wir ihn vielleicht finden, den gucken wir bis zum Ende. Komm,
ja, Deal machen wir. Ja, ich glaube auch bei Filmen weiß ich nicht, ob der Deal auch überhaupt gilt. Also ob man da nicht dann durch. Nee, doch, nee, ich nehme es zurück. Ich ziehe alles, zieh alles zurück, überhaupt das Gegenteil. Auch da gilt der Deal. Auch da gilt der Deal. Nächste Woche The Grinch. Es ist unsere Weihnachtsfolge von uns für euch.
Ja.
Habt bis dahin eine schöne Adventszeit. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Wie immer, liked gerne den Podcast, abonniert die Glocke, Feedback in jeglicher Form.
Verteilt Sterne.
Sterne, viele Sterne, Sterne. Sterne, viele Sterne.
Für die Adventszeit.
Für die Adventszeit.
Verteilt Sterne.
Viele Sterne. Feedback wie immer über die unten in den Shownotes genannten Kanäle, unsere Instagram-Accounts oder unsere E-Mail-Adresse. Mhm. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.